ganz individuell einfach gemeinsam Wege zu suchen.
Ja, Hauptsache ich bin durch.
Guckt, dass ihr euch Hilfe holt.
Oder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Mein Name ist Jenny.
Und ich bin die Perdita. Heute reden wir über Prüfungsangst. Und warum haben wir uns dieses Thema ausgesucht? Also ich merke in meiner Umgebung, dass immer mehr junge Leute wirklich viele, viele Ängste haben und vor allem wirklich auch Ängste vor Prüfungen. Und manchmal wundert mich das, weil die Leute eigentlich super clever sind, das, was abgeprüft wird, eigentlich wissen und teilweise wirklich super Noten eigentlich haben. Oder wenn du mit ihnen redest, merkst du, dass sie es verstanden haben. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir in so einer Leistungsgesellschaft leben, wo jeder richtig gut sein muss. Sozusagen, man macht das davon abhängig, wie ich mich selber fühle, wie gut meine Noten sind oder wie ich meine Prüfungen bestehe. Und natürlich, wir leben auch in einer Konkurrenzgesellschaft, also wo es darum geht, wer ist der Beste oder die Beste und bekommt welche Vorteile oder Jobs oder ähnliches. Man vergleicht sich ständig und ich glaube einfach durch die sozialen Medien ist der Vergleich ja noch größer geworden. Woran es aber auch manchmal liegt, dass Prüfungsangst so ein großes Thema bei uns geworden ist, weil man vielleicht manchmal auch ein bisschen aus dem Blick verliert, wofür lernen wir eigentlich? Was ist denn eigentlich das Ziel jetzt zum Beispiel, wenn ich diese Prüfung bestehe? Genau, und das ist der Grund, warum wir gedacht haben, wir greifen mal das Thema auf.
Ja, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen der Definition auch widmen. Also was ist Prüfungsangst denn überhaupt? Wir haben eine Definition gefunden, da steht, Prüfungsangst bezeichnet die Angst vor der Bewertung der eigenen Leistung durch andere Personen in Prüfungssituationen. Sie kann sowohl psychische als auch körperliche Symptome hervorrufen und die Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen. Prüfungsangst ist eine starke Stressreaktion in Leistungssituationen. Sie ist nicht per se pathologisch, also krankhaft. Eine moderate Angst kann auch leistungsfördernd wirken, doch wenn sie lähmt oder Panik auslöst, dann sollte man aktiv dagegen vorgehen. Das haben wir dazu gefunden, zu diesen Stressreaktionen. Perdita, was sind das denn so für Symptome, die Menschen da spüren?
Also du merkst es auf alle Fälle körperlich. Wenn ihr merkt, so vor der Prüfung, ne, kriegt man so ein bisschen Schnappatmung, das Herz rast, du schwitzt wie verrückt. Also und wenn es richtig, richtig also in Ängste reingeht, ich habe Leute erlebt, die dann wirklich am ganzen Körper gezittert haben, denen kotzübel war und die zum Teil wirklich kotzen mussten und auch vor Prüfungen einfach auch gar nicht mehr einschlafen können. Aber es wirkt sich natürlich auch seelisch, psychisch aus, nämlich, dass es dir schwerfällt, dich wirklich zu konzentrieren. Also mir ist es wirklich einmal im Studium passiert. Ich habe mich so reingestresst, weil der Dozent so furchtbar war. Und dann stand ich da und hatte einen kompletten Blackout. Also das heißt, es war wie weggewischt alles, was ich gewusst habe. Und man macht sich auch negative Gedanken. Manche kommen wirklich rein, dass sie denken, boah, das bringt ja alles nichts. Ich schaffe das eh nicht. Man hat richtig große Selbstzweifel einfach und fühlt sich wie oft vielleicht wie der größte Depp. Jetzt müssen wir mal gucken, was sind denn die Ursachen? Also woran liegt es denn, dass wir so Angst vor Prüfungen haben?
Ja, mit den Ursachen. Das ist vielfältig. Gerade haben wir schon drüber gesprochen, wie das ist mit Selbstzweifeln, Anforderungen an sich selber. Also ein großer Bestandteil sind auf jeden Fall diese internen Faktoren, also Perfektionismus, geringes Selbstwertgefühl. Die Angst vor Bewertung, häufig auch erlernte Angst. Also manchmal ist es wirklich eine Angst von Erfahrungen, die in der Kindheit passiert sind, wo Misserfolge bestraft wurden oder ganz doll fokussiert wurden. Und das überträgt sich dann so auf Prüfungen. Also es muss nicht immer nur eine Prüfungssituation sein, die eine Prüfungsangst auslöst, kann aber auf jeden Fall sein. Und auch externe Faktoren, also wenn ich auch mit hohem Leistungsdruck konfrontiert werde, wenn ich, wie Perdita vorhin schon sagte, mit so Konkurrenzgedanken aufgewachsen bin, mich häufig vergleiche, auch groß durch soziale Medien, auch wenn ich vielleicht nicht gut vorbereitet bin und mir denke, hui, oh, das kann ja was werden, gesellschaftliche Normen, der Selbstwert, der an Leistung gekoppelt ist, also das sind alles Faktoren, die die Angst vor dem Versagen erhöhen können. Und natürlich negative Vorerfahrungen, also wenn ich jetzt schon mal zweimal durch die gleiche Prüfung gesammelt bin, macht es das manchmal halt einfach nicht besser. So, ich denke mir, oh Gott, jetzt aber wirklich. Und auch befehlende Bewertungsstrategien ist auch ein Punkt, wo wir später noch drauf eingehen. Also wie gehe ich denn damit um mit dieser Angst oder wie gehe ich damit um, dass ich schon mal versagt habe?
Eine der Bewältigungsstrategien kann auch sein, dass man erstmal versteht, was geht da in meinem Körper eigentlich ab, um dann vielleicht auch passende Methoden zu finden, ja, die mich schon mal wieder, sag ich mal, von meinem Körpergefühl runterbringen. Da bist ja eher du jetzt ein bisschen die Expertin. Vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen, was da so biochemisch in uns vorgeht, wenn wir da diese Prüfungsangst haben.
Also wir haben ja das vegetative Nervensystem. Das ist das, was so ganz selber arbeitet, was wir nicht willkürlich steuern. Und da gibt es den Sympathikus und der ist für Aufregung zuständig. Also dieses typische Bild, was wir im Kopf haben mit wir rennen vom Säbelzahntiger weg. Genau das ist dieser Teil des Nervensystems, der dafür da ist. Und der ist vor allem arbeitet mit den Hormonen Adrenalin und Cortisol. Und die führen dazu, dass Herzfrequenz erhöht wird, der Blutdruck, die Muskelspannung. Ja, wir werden halt darauf vorbereitet, ausdauernd zu sein, einer Belastung nachzugehen. Das kann generell manchmal praktisch sein, ne? Ich möchte den Bus noch schnell erwischen, ne? Dann muss ich erstmal aufgeregt werden, damit ich überhaupt loslaufen kann. Aber in anderen Situationen kann es echt kontraproduktiv sein, weil eigentlich möchte ich ja mit einem kühlen Kopf in die Prüfung gehen. Ich möchte nicht herzrasend aufgeregt und Schweißausbruch und oh, ich muss jetzt losrennen, sondern okay, ich schaffe das. Also diese Kampf- oder Fluchtreaktion ist echt, ja, super unangenehm in solchen Situationen. Und das kann auch wirklich langfristig zu einer Schwächung des Immunsystems führen. Das habe ich selber auch schon erleben dürfen, wenn man so konstant auf so einem Stress ist. Also Cortisol und Adrenalin sorgen eigentlich dafür, dass du gerade nicht krank wirst. Und dann meistens die Leute, die immer zu den Ferien oder zum Urlaub direkt krank werden, da sinkt nämlich dann schlagartig Cortison und Adrenalin und dein Immunsystem ist auf sich gestellt und auf einmal, huch, wirst du krank. Das ist auch ein guter Indikator dafür, dass man vielleicht ein bisschen im Alltag gestresst ist, so nebenbei.
Ja, ja. Also ich war jetzt sehr froh, dass ich diese Weihnachten endlich mal nicht krank geworden bin. Aber sonst war das wirklich so, dass ich echt am zweiten Weihnachtstag, weil ich eigentlich für die nächsten 3 Tage ausgenockt. Also kann ich auch bestätigen.
Ja, man kann da auch halt nochmal unterscheiden, was wir gerade gesagt haben. Nicht immer ist Stress negativ. Es gibt einen guten Stress. Ihr kennt es sehr, wenn ihr aufgeregt seid für was Schönes. Oder auch ein Stress, der einen motiviert und leistungsfähig macht. Und der nennt sich Eustress. Und dann gibt es eben diesen negativen Stress. Also der, der uns eben eher lähmt oder nicht leistungsfähig macht, wie zum Beispiel eine Prüfungsangst. Und das nennt sich dann Distress.
Ihr müsst mal einfach auch mal gucken, was bei euch vielleicht wirklich dann so ein Trigger ist, der diesen Stress dann in der Vorprüfung auch auslöst. Also sehr häufig ist so, dass es einfach eine unfassbare Menge an Stoff ist. Also vielleicht könnt ihr euch noch an unsere Interviewpartnerin, die Sabrina, erinnern, die jetzt Tierärztin ist. Also was die an Mengen von Stoffvorprüfungen lernen mussten, also das war einfach unglaublich. Und was natürlich dann zusätzlich Stress auslöst, ist, wenn du dann auch keine Struktur hast beim Lernen. Also, dass du auch das nicht schaffst, diese Menge an Lerninhalten für dich zu strukturieren und so einen Plan zu entwickeln. Natürlich, ein großer Ursache von Stress ist, wenn ich einfach auch überhaupt keinen Spaß mehr am Lernen habe. Also, wenn mir, und das muss man auch wirklich sagen, das ist oft so, was in Schulen so verlangt wird und dass du ständig irgendwelche Tests und Klausuren schreiben muss, das ist einfach so die Freude am Lernen, also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wofür lerne ich eigentlich, dass das verloren gegangen ist. Und dann natürlich auch die Schieberitis. Also es gibt viele von uns, die wirklich unangenehme Dinge sehr gerne vor sich hinschieben und hinschieben und hinschieben. Und je länger man schiebt, desto schlimmer wird es, ne?
Ja, deshalb lass uns das Wort mal nicht vor uns hinschieben, sondern wir gucken mal ganz kurz hin, weil wir dachten, es wäre ein guter Exkurs, nochmal darauf einzugehen. Viele Menschen kennen das jetzt, ich glaube vor allem viele junge Menschen, so das Wort Prokrastination, ne, ich schiebe Sachen vor mir her, oh, Unangenehmes. Und wie Perdita gesagt hat, dieses ne, Lernen macht keinen Spaß mehr, zu viel Stoff, wenig Struktur. Ja, genau das sind halt auch Sachen mit der Prokrastination. Wir haben nochmal eine Definition für euch rausgesucht, also ganz simpel eigentlich, das wiederholte Aufschieben von Aufgaben trotz negativer Konsequenzen. Einige kennen das bestimmt, ich kenne das auch gut. Ja, da gibt es auch Ursachen, emotionale Faktoren, Angst vor Versagen oder Erfolg, geringes Selbstvertrauen, neurobiologische Aspekte. Es geht darum, dass wir im präfrontalen Kortex, der ist so für Planung und Entscheidungsfähigkeit zuständig, dass wir da vermindert aktiv sind. Also es kann auch wirklich einfach mit unserer neurologischen Struktur zu tun haben. Und auch eben viel soziale Einflüsse, also wie gut bin ich in Selbstkontrolle, wie gut kann ich mich selber strukturieren, das kann auch mit der Kindheit zu tun haben. Und wie ihr seht, deckt sich das viel mit der Prüfungsangst. Und deshalb wollten wir es im gleichen Atemzug nochmal nennen, weil ich glaube, einige kennen das. Oh, ich wollte eigentlich heute lernen, aber nee, heute nicht. Und dann legt man sich ins Bett, aber ist trotzdem noch total gestresst, wenn man eigentlich lernen sollte. Aber oh, genau.
Ja, und das führt ja dann auch irgendwann mal dazu, dass du wirkliche Probleme hast. Weil dieses Aufschieben dann wirklich dazu führt, dass bestimmte Dinge, die du machen musst und die erledigt gehören, also was weiß ich, kennen wir vielleicht alle, die arbeiten, ne? Die jährliche Steuererklärung. Also ich glaube, das macht niemand gerne. Ja, aber wenn du dann nachher eine Strafe kriegst, weil du die nicht eingereicht hast und dann Geld bezahlen musst und dann hast du das nicht beisammen und dann entstehen Zinsen. Also, oder du sollst dich bei jemandem melden, hast es nicht gemacht, dann wird die Person wütend und dann hast du noch mehr Angst und die Person wird noch wütender. Also es ist wirklich so, dass wenn man wirklich Dinge, die man einfach erledigen muss, so hinschiebt, dass sie dann nicht erledigt sind, aber das kann sich dann auch so langsam in so eine Depression entwickeln. Unangenehmes zu machen ist für alle unangenehm, aber es geht ja auch darum, dass wir das schaffen, obwohl es für uns so schwer ist, trotzdem Wege zu finden, da rauszukommen. Und deswegen haben wir jetzt genügend geredet, was Prüfungsstress ist. Und bei uns ist es ja immer ganz wichtig zu sagen, was können wir tun? Also das heißt, wir wollen euch jetzt mal ein paar Strategien vorstellen, wie wir besser zukünftig mit unseren Prüfungsängsten umgehen können und was wir tun können, damit es vielleicht gar nicht so schlimm wird oder wir zumindest die Situation erfolgreich meistern.
Ja, da haben wir uns so mehrere schöne Sachen rausgeguckt. Und ich finde, das Erste, was wir uns rausgesucht haben, passt auch gut jetzt gerade rein. Kognitive Techniken, realistische Zielsetzung und auch realistische Gedanken. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl gehabt, kurz, oh, na, aber es ist ja einfach so, dass ich manchmal prokrastiniere. Ja, das ist ja auch okay und ich darf auch nervös sein, ich darf auch angespannt sein. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Ich glaube, es ist echt damit auch gemeint, mit diesen kognitiven Techniken, slow down, ne? Jetzt mal runterkommen. Es ist alles super anstrengend, ich habe super viel zu tun, das ist jetzt gerade unangenehm, ich kriege das hin. So, ich habe das schon mal geschafft, ich habe es bis hierhin geschafft im Leben, ich kriege das hin. Das hat zumindest meine Mama auch immer zu mir gesagt, die meint immer zu mir, Jenny, du hast es schon so weit geschafft, ne? Wenn du es bis hierhin geschafft hast, kriegst du das auch hin und es wirkt vielleicht echt anstrengend. Wird es auch sein, aber das kriegst du hin.
Wirklich mal mit sich selber zu reden und ich glaube, sich auch daran zu erinnern, wo ich Dinge auch geschafft habe, wo etwas schwer war und ich habe es trotzdem hingekriegt. Ganz wichtig in so Situationen wieder sich reden, hey, damals, ne, da hast du auch so Angst gehabt und dann hast du es trotzdem geschafft. Ja, oder damals hast du auch was versemmelt, ja, und das Leben ging trotzdem weiter und ist nicht untergegangen.
Genau, auch das ist gemeint, realistische Zielsetzung, also zu gucken, ne, was ist das realistische Ergebnis, ja, vielleicht, ganz vielleicht kann das sein, dass das passiert, aber geht davon die Welt unter? Wahrscheinlich nicht. Wird auch unangenehm, klar, aber kriege ich hin und auch das kriege ich jetzt hin, auch sich selber zu erlauben, wenn man das nur wegschiebt, dieses Gefühl, dann kommt es eben auch viel zu Prokrastination, ich schiebe das weg, dieses unangenehme Gefühl, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich was vielleicht nicht so gut kann oder dass ich auch gar nicht gut vorbereitet bin, also ich dem zu stehen, zu sagen, es ist okay. Es darf sich gerade auch das Lernen, ist nicht immer lustig, aber danach wird es auch wieder besser.
Also und dann gibt es natürlich auch Entspannungstechniken, zum Beispiel progressive Muskelentspannung ist da ganz gut und ich merke zum Beispiel, wenn ich richtig super Stress habe, dann schrummel ich immer ganz nah an den Tinnitus vorbei. Also da merke ich schon, mein Ohr fängt an zu klingeln und dann weiß ich, jetzt muss ich sofort aufhören und was ich dann zum Beispiel mache, ist, ich atme dann ganz lange aus. Also gerade wenn man ja so kurzatmig wird, ist das total wichtig, das versucht mal wirklich, ich atme da wirklich so und versuche halt so lang wie möglich auszuatmen und versuche nur kurz einzuatmen und dann wieder länger auszuatmen. Also genau das Gegenteil zu machen, was man in einer Stresssituation macht, nicht der Atem wegbleibt und das ist ja auch so. der bleibt ja im regelrecht der Atem weg. Deswegen finde ich das eigentlich auch ganz gut. Oder auch eine Entspannungstechnik kann sein, also das habe ich mal gelernt, wenn du wirklich richtig, richtig gestresst bist, dann nimm dir ein fettes, schweres Buch und halte das so ein bisschen von deinem Körper weg. Auf der rechten Seite fängst du an, zählst langsam bis 10. Also du wirst merken, boah, das ist gar nicht so leicht, den gestreckten Arm, das Buch zu halten. Und dann nimmst du es langsam auf die andere Seite, ne, hältst es wieder, versuchst bis 10 oder 20, bis du merkst, boah, jetzt wird es wieder schwer. Und dann kommst du so auch ein bisschen in deinen Körper zurück. Und ich glaube, so in den Körper zurückkommen ist auch eine ganz gute Übung.
Ja, voll. Und auch für die Menschen, die vielleicht nicht so an Atemsachen glauben, weil ich lerne darüber gerade ganz, ganz viel. Und tatsächlich ist es super wichtig, auszuatmen, weil wir haben dann ganz viel CO2 im Blut und übersäuern und unser Körper mag das gar nicht. Und wenn man das CO2 abatmet, dann geht es uns gleich schon viel besser. Also, ne, wer sich denkt, oh, ich atme jetzt ja nicht vor mich hin, doch, doch, probiert das mal. Hat eine Ursache, warum das wirkt. Und ja, auf jeden Fall in den Körper zurückkommen, man verkopft. Also man ist total in dieser Spirale und immer mal wieder, ne, ich bin da, ich existiere. Und was da auch gut ist, was ich auch aktuell mache, ich stehe auch kurz vor den Prüfungen, Simulation. Dinge, die ich schon mal gemacht habe, vor denen habe ich auch weniger Angst. Also das ist echt toll, da bin ich meinen Lehrkräften auch super dankbar, wenn die das irgendwie hören, dann danke. Weil wir machen aktuell wirklich Prüfungssituationen nachspielen. Das heißt, ich komme in den Raum rein, die Person fragt mich was, ich gehe das einmal durch. Wir probieren das so lange, bis es sitzt. Und wir haben einen Fragenkatalog, der echt ähnlich ist den Fragen, die wir in den letzten Jahren vielleicht gestellt hätten. Ich finde das richtig schön, weil dann weiß ich schon, was auf mich zukommt. Also simulieren, wenn ihr vielleicht an Altklausuren rankommt oder wenn ihr euch mal vielleicht so Fragen selber ausdenken wollt, die zu einem Text passen könnten. Macht das mal und simuliert mal so eine Situation, weil dann weiß man schon, hey, ich weiß doch, was auf mich zukommt. So geht man dann in den Tag rein.
Bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich mir nochmal einen Artikel durchgelesen und dann wurde die 10 Strategien, die zum Beispiel Studenten anwenden und welche davon sind erfolgreich. Und das, die meisten machen das ja so, einen Text 1000-mal durchlesen und dann irgendwie markern und anmalen und so. Also das bringt eigentlich am wenigsten. Und die Simulation, also das selber aussprechen oder zum Beispiel, was auch ganz gut ist, sucht euch doch Leute, mit denen ihr das gemeinsam machen könnt. Und dann kann sich ja jeder auf ein Thema vorbereiten und erklärt es dem anderen. Weil wenn du etwas jemand anderem erklärt hast, dann hast du es verstanden und dann hat es auch eine größere Chance, in deinem Hirn zu sein. Oder wie du gesagt hast, besorgt euch alte Klausuren zu dem Thema und macht die mal durch. Freut euch über alles, was ihr richtig gemacht habt. Also das, glaube ich, ist auch manchmal so dieses Problem. Ihr habt ja Dinge auch geschafft und es hat ja auch etwas geklappt. Und auch in einem Test nicht sich nur auf die Fehler konzentrieren, sondern auch sagen, ah, schau, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft, das habe ich geschafft. Okay, und woran lag es, dass ich das andere nicht? Und das ist ein bisschen analysieren und dann einfach wiederholen. Also das ist ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, wirklich rechtzeitig planen. Also was totaler Schmarrn ist, also das kann ich euch wirklich sagen, das ist totaler Blödsinn. Am Tag vor der Klausur bis nachts um 2 versuchen sich alles ins Hirn reinzupressen, dann nur 2 Stunden zu schlafen, dann aufzustehen und dann wieder nochmal reinzupressen. Dann kommt ihr nämlich in die Prüfungssituation rein. Und ihr wisst nur noch das, was ihr euch aktuell ins Hirn gepresst habt. Und alles, was ihr vorher gelernt habt, ist sozusagen wie überlagert. Deswegen macht es viel mehr Sinn, sich das Ganze so ein bisschen zeitmanagementmäßig anzuschauen, sich zu überlegen, für das, was ich da in der Prüfung leisten muss, wie viel Lerninhalte habe ich denn da? Und die sich ein bisschen aufzuteilen und frühzeitig anzufangen und immer in kleinen Einheiten und die immer wieder auch mal wiederholen. Dann verstetigt sich das und ist wirklich besser im Hirn und auch ganz wichtig, am Abend vorher aufhören. Und was Nettes machen. Also und wirklich versuchen, dann wieder irgendwie in die Entspannung zu kommen, dass ihr wirklich ausgeschlafen und mit Ruhe dann in so eine Prüfung reinkommt.
Ja, und bezüglich nett machen, nett sein. Ich glaube, zwischendrin darf man sich auch nochmal überlegen, mit welchen Erwartungen gehe ich gerade rein. Also das Mindset, das haben wir uns auch aufgeschrieben. Weil manchmal muss ich jetzt die Beste sein. Muss ich jetzt das Rad neu erfinden? Oder reicht es vielleicht, wenn ich das einfach ausreichend bestehe? Also das denke ich mir aktuell, weil ich bin auch so eine Person, ich habe super Spaß an den Sachen, die ich lerne, dafür bin ich sehr dankbar. Das fasziniert mich total, aber dann verkapsel ich mich so in Minisachen auf mikrobiologischer Ebene und dann komme ich nicht weiter und bin ich viel zu lange an einem Thema, was eigentlich gerade gar nicht ansteht, was vielleicht schön ist zu verstehen, aber was ich jetzt gar nicht brauche. Und dann verstehe ich das nicht und bin total frustriert und darf ich mich daran erinnern, gut, ich lerne jetzt, dass das wichtig ist und das mache ich, weil eigentlich möchte ich ja die Prüfung gerade bestehen. Und es reicht mir, wenn ich bestehe. Natürlich dürft ihr Ansprüche an euch haben, gut zu sein. Das verstehe ich auch absolut. Ich möchte auch gern gut sein in dem, was ich tue. Aber darauf kommt es ja später eigentlich an. Die Prüfung ist ja nur ein Teil von dem ganzen Ding, was ihr dann damit am Ende macht. Meistens hat man ja die Prüfung für einen Beruf oder für eine Fahrtätigkeit oder für was weiß ich. Also die Prüfung ist ja nur ein kleiner Aspekt. Es geht ja darum, dass was machst du danach mit der Prüfung? Prüfung bestehen reicht. Danach perfekt sein kann man immer noch.
Ja, genau. Und dass man einfach auch erkennt, wofür mache ich denn das? Was ist denn jetzt das eigentliche Ziel dahinter? Ne? Und jetzt, was weiß ich in deinem Fall, dass man dann wirklich diese Bescheinigung hat, ich habe die Ausbildung geschafft und damit finde ich dann halt auch zukünftig besser einen Job oder darf überhaupt in den Job arbeiten, weil manchmal ist es ja die Voraussetzung dafür, dass ich etwas machen kann, was mir Freude macht. Ich glaube, auch manchmal ist es ganz gut, nochmal auch zu gucken, was wird in der Prüfungssituation von mir erwartet und was möchte der Prüfer oder die Prüferin von mir? Gibt es eine Erwartungshaltung von der anderen Seite, dass ich einfach mal versuche herauszufinden, ja, was fragen die denn? Was wollen die denn wissen? Was interessiert die denn? Oder was sind deren Erwartungshaltung, dass ich das zumindest in groben Zügen auch abdecken kann? Weil wenn ich weiß so, also wenn ich das gemacht habe, dann sind die schon mal happy, dass ich mich darauf dann auch fokussiere.
Da habe ich einen kleinen Tipp, was ich letztens ausprobiert habe, weil sonst bin ich gar nicht für ChatGPT, weil das meistens falsch benutzt wird, weil es ist ja eben keine Suchmaschine. Aber wie man es gut benutzen kann, das ist ja so ein Sprachmodulator. Wenn ihr einfach mal das, was ihr gerade lernt, da reinschickt und fragt, erstell mir eine Musterprüfung. Das habe ich letztens mal gemacht und es hat mir richtig geholfen. Mhm. Weil dadurch gibt ihr nur das rein, was ihr auch am Ende rausbekommen wollt. Ich habe auch geschrieben, bitte nutze nur diese Quelle, die ich dir gegeben habe. Und dann hat der mir eben, ich habe gesagt, wie lange meine Prüfung dauert, also meine mündlichen Prüfungen gehen 20 Minuten, habe nochmal das Gesetz reingeschickt, auf dem unsere Prüfungsordnung besteht und dann hat der mir so eine Musterprüfung gemacht und die bin ich mal durchgegangen, das war echt cool. Und die habe ich eine Lehrkraft gezeigt und die meinte zu mir, ja, genau so würde ich es auch machen. Also ein kleiner Tipp am Rande, wofür man das gut nutzen kann. Einfach mal euren Lernstoff da reinschreiben und sagen, ne, weil zum Beispiel ich selber kann mir auch keine Multiple-Choice-Aufgaben ausdenken. Und da habe ich gesagt, mach mir mal ein paar Multiple-Choice-Aufgaben. Und das fand ich ganz cool.
Wow, super. Das ist ja mal ein ganz cleverer Tipp.
Auch dazu, ne, wenn ihr dann zum Beispiel mal so eine Musterprüfung, die ihr euch selber erstellt habt, mal durchgegangen seid, mal wenn ihr das geschafft habt, was Petita vorhin schon gesagt hat, mal sich auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das habe ich doch gut gemacht. Oder auch wenn ihr jetzt eine Lerneinheit von denen, die ihr euch geplant habt, gemacht habt, dann hey, das habe ich gut gemacht. Weil das ist genau das Problem zum Beispiel in der Prokrastination. Wir gehen immer nur unangenehmen Sachen aus dem Weg, aber vielleicht auch einfach angenehmen Sachen entgegenzustellen. Also sich schon darauf freuen, wenn man sich dann selber wieder belohnen kann. Also auch auf die Pausen freuen, die man dann macht oder sagen, oh toll, jetzt kann ich einer anderen Person sagen, was ich schon alles geschafft habe. Also was abhaken. Vielleicht auch, wenn ihr euch eine Liste macht, dass ihr das richtig abhaken und durchstreichen könnt. Und dann wisst ihr, boah, das habe ich geschafft, das habe ich gut gemacht. Weil manchmal ist man vor diesem riesengroßen Berg und man fängt an und es wird immer nur noch mehr. Aber es ist echt gut zwischendrin, sich da mal so ein bisschen selbstwirksamer auch zu fühlen. Ich habe doch schon was geschafft und ich komme voran. Und das wird auch was. Und was anderes, was wir euch auch noch mitgeben möchten, ist das Lernen, Lernen. Nicht alle finden das noch ganz aktuell mit den Lerntypen, aber wir wollen euch das nochmal mitgeben, weil das ist echt mal gut zu schauen, was sind denn so die Formen, wie ich Dinge gut aufnehme oder wie ich Dinge gut reproduzieren kann. Das kann uns, glaube ich, die Petita mal kurz erzählen.
Ja, also das benutze ich immer auch in der Schulung einer ehrenamtlichen Sprachpaten. Also diese Einteilung in visuelle Lerntypen, auditive Lerntypen, motorische und kommunikative Lerntypen. Das ist wissenschaftlich nicht unbedingt haltbar, aber ich finde es trotzdem immer sehr nützlich, weil ich weiß, manche Menschen lernen mit bestimmten Methoden besser. So visuelles Lernen, das heißt, man benutzt Bilder, Diagramme und visuelle Hilfsmittel, um sich etwas besser zu merken. Also ich weiß, dass ich das damals zum Beispiel mit meinem Sohn gemacht habe. Also alle beide haben Gedichte lernen. Total gehasst. Das kann man nicht anders sagen. Die fanden das ganz furchtbar. Und dann haben wir immer die Strophen haben wir gemalt. Und so haben die das sich viel, viel besser merken können. Das, was ich eigentlich am schwierigsten finde, ist rein übers Hören zu lernen. Also zum Beispiel in Vorlesungen oder auch jetzt zum Beispiel. Ihr lernt ja hoffentlich alle auch etwas durch unseren Podcast. Ne? Ihr hört uns ja nur, ihr seht uns ja gar nicht. In der Schule kennen wir das. Das ist immer alles vorgetragen und man muss dem ganzen Zeit sozusagen nur passiv zuhören. Aber es gibt wirklich auch Menschen, die dadurch auch einfach ganz gut was aufnehmen können. Haptische Menschen, das sind, also ich sage immer das Wort begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Die müssen was anfassen, die müssen was tun, die müssen was machen. Also das sage ich zum Beispiel meinen Sprachpartnern immer, dass du dann zum Beispiel mit Bildkarten arbeitest oder dass du Figuren hernimmst oder dass du was aufbauen musst oder so. Also das hilft dann auch. Dann so ein kommunikativer Lerntyp, also da zähle ich mich dazu. Ich lerne total viel durch Gespräche mit anderen, indem ich Fragen stelle, indem ich mich im Dialog mit Leuten befinde und einfach miteinander rede und austausche und so von den anderen lerne. Also wichtig ist eigentlich nur, dass ihr merkt, was tut mir dann besonders gut? Also wo kann ich mir denn danach Dinge besonders gut merken und dass ihr dann die bestimmten Methoden nutzt oder einfach auch grundsätzlich beim Lernen darauf achtet, dass ihr da so ein bisschen so einen Methodenmix habt. Und was einfach auch ganz wichtig ist, ist, das habe ich auch gelernt, bewegt euch. Zum Beispiel beim Abitur mit meinen Söhnen, da bin ich oft mit denen spazieren gegangen und habe mich mit denen über ihre Themen unterhalten. Und dieses nicht nur starr sitzen und sich auf was ganz fest konzentrieren hilft, sondern manchmal hilft es auch, sich im Raum zu bewegen, auch aufzustehen, vielleicht mal im Stehen sich was anzuschauen, durch den Raum zu gehen. Also versucht einfach mal nicht nur festgetackert auf dem Stuhl zu sitzen.
Voll, da kommen auch so lustige Sprichwörter her, habe ich letztens erfahren, wie dieses, ne, ich stehe auf dem Schlauch. Das heißt, ich stehe ja gerade. Vielleicht muss ich einfach mal weggehen. Ich habe mich so ein Buch übers Wandern und da sind so lustige so Wortspiele. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Philosophen damals immer spazieren waren. Ne? Der Platon, Sokrates, die waren viele spazieren. Muss nicht jedem Menschen was taugen und gleichzeitig, glaube ich, ist es nie verkehrt, weil ja, man dann nur so hockt und also zwischendrin mal aufstehen oder auch mal im Stehen oder gehen lernen, glaube ich, nie verkehrt.
Ja, und trink dazwischen mal was. Also ich glaube, wir trinken einfach auch viel zu wenig und dann können wir uns auch nicht so gut konzentrieren.
Lerntypen, die wir euch vorgestellt haben, ich glaube, das ist voll gut, wenn man weiß, was einem taugt. Aber ich glaube, manchmal für mich tat es auch voll gut, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und da habe ich erst gemerkt, boah, das, von dem ich dachte, dass es mir taugt, das ist halt das Einzige, was ich bis jetzt wusste. Also ich lege euch das echt ans Herz, mal so ein bisschen rumzuprobieren, weil im schlimmsten Fall wisst ihr danach, okay, das, was ich vorher gut fand, finde ich immer noch gut. Oder ihr wisst danach, oh, ich kann es mir viel leichter machen, weil eigentlich liegen mir andere Sachen auch gut. Also vielleicht einfach mal rumprobieren, wenn ihr bis jetzt immer das Gefühl hattet, oh, wenn ich anfange zu lernen, komme ich nicht so ganz weiter, vielleicht mal einen Lernstil wechseln, vielleicht mal was anhören, vielleicht mal was anfassen, vielleicht mal mit anderen Leuten quatschen.
Ja, oder dass ihr, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, visualisieren, dass ihr das, was ihr lernen müsst, mit einem Bild kombiniert oder so eine Bild-Text-Kombination oder dass ihr euch Mindmaps erstellt oder Diagramme, irgendwie Beziehungen zueinander, also wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und da vielleicht einfach nur Strichmännchen malen und was drunter schreiben oder so. Da habe ich dann angefangen, sozusagen Flipcharts zu machen, damit ich es anderen wieder auch besser erklären kann. Und das ist der nächste Tipp. Versucht es, was ihr gelernt habt, anderen zu erklären. Weil dann merkt ihr nämlich auch, ob ihr es wirklich verstanden habt. Weil du kannst jemandem nur etwas erklären, wenn du es selber verstanden hast.
Voll, deshalb bin ich auch jetzt super echt unseren Lehrkräften für diese Prüfungssimulation dankbar, die wir machen. Weil dann habe ich die ganzen Sachen gelesen, habe gedacht, die verstehe ich. Und dann stellt mir bei der Lehrkraft in so einer Prüfungssimulation meine Fragen, ne, wie geht es denn jetzt so und so vor, wenn das und das der Fall ist? Und mir so, Also auch so Transferleistung ist was, das halt eher zustande kommt, wenn man sich mal gegenseitig Sachen fragt. Das finde ich richtig cool und dadurch lernt man auch eben ein bisschen entspannter zu werden, weil dann merkt man, okay, nee, ne, die Person neben mir, mit der ich lerne, die reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, wenn ich es nicht weiß, sondern die fragt mich nochmal was anderes und so ist es meistens in den Prüfungen auch. Also irgendwie kommt man schon dahin und wie komme ich dahin? Und was Petita gerade gesagt hat mit den auch nochmal auf Flipchart und mit Farben, ich glaube, das ist cool auf mehreren Kanälen, weil dann sitzt es auch mehr. Wenn du es nur auf einen Kanal hast, also wenn du es nur gesehen hast oder wenn du es nur gehört hast, ich weiß nicht, kann auch funktionieren, aber ich merke auch, ich bin so ein Mensch, ich funktioniere gut auf mehreren Kanälen. Ich habe das gehört, da male ich es mir nochmal selber auf. Ich habe so ganz viele bunte Marker und male mir alles ganz bunt an. Und da habe ich so verschiedene Aspekte drin. Das ist auch ganz gut, ist auf verschiedenen Sinneswegen auch, dass es dann sitzt. Muss nicht sein, aber ich merke schon, mir hilft es sehr.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auch niemanden habt, dem ihr was erklären könnt, versucht einfach mal sozusagen, euch vom Computer wegzubewegen. Dreht euch mal um und versucht, das mal mit euren eigenen Worten selber wiederzugeben. Und dann werdet ihr merken, wo ihr vielleicht vorher drüber gelesen habt, oh, das habe ich verstanden. Und dann sollt ihr es selber nochmal sagen und dann merkt ihr so, wie war das nochmal? Also ich kann es jetzt vielleicht doch nicht. Das hilft einfach, wenn ihr das auch mal laut aussprecht. Also und solange niemand anders sonst im Raum ist, ist ja wurscht. Kann euch ja egal sein.
Ich habe mir mal vorgestellt, wie wäre das, wenn ich jetzt einen Vortrag darüber halten würde. Und dann habe ich mich auch so hingestellt, so in die Mitte meines Zimmers. Und war ich so, okay, ne, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über das Nervensystem. Ne, bleiben Sie gespannt. Ja, das ist was anderes, sich auch so selber aussprechen zu hören. Also wirklich, das macht einen Unterschied. Da merkt man, wo hängt das auch beim Aussprechen, wo stolper ich in meiner eigenen Erzählung. Ich kann das auch sehr empfehlen. Und im Endeffekt, vielleicht haltet ihr wirklich mal irgendwann einen Vortrag darüber. Und dann habt ihr schon geübt.
Ja, ja. Also ich habe jetzt auch letztens einen Tipp beim Bewerbungstraining gegeben, wo es darum geht, dass du so wichtige Stationen in deinem Leben frei erzählen kannst, so. Und dann habe ich gesagt, so schreibt euch das mal auf Zettel, jede Station einzeln und dann legt euch die Zettel sozusagen quer durch den Raum und dann geht halt bei jedem, geht ihr hin. Und ihr seht ja noch ein bisschen, was ihr geschrieben habt, aber sozusagen diesen Weg, und das habe ich auch mal gemacht, da musste ich einen Vortrag halten über kindliche Entwicklungsstufen. Ja, und ich rede gern frei und dann habe ich das so auch mit wirklich in dem Raum immer einen Schritt gehen und dann eine nächste Stufe erklären. Und dadurch, dass ich das schon vorher auch gemacht habe, habe ich gemerkt, diese Kombination aus was aufgeschrieben, was hingelegt, in Bewegung sein und diese Kombi war super gut, dass ich mir das richtig gut merken konnte. Was auch überraschend ist, eine der effektivsten Lernsachen ist also wirklich auch Wiederholung. Für alle, die in der Schule waren, ihr kennt doch noch vielleicht Phase 6. Die Älteren unter uns hatten noch einen Zettelkasten. Also wo man so bestimmte Sachen einfach wiederholt hat, weggelegt hat, einen Tag später nochmal wieder hergenommen. Also dieses mehrfach Wiederholen über einen bisschen längeren Zeitraum, das ist auch eine sehr effektive Lernerfahrung. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du weißt, wo brauche ich denn das? Also ich glaube, das ist für manche total frustrierend, sich Sachen ins Hirn zu pressen, wo du denkst, brauche ich im Leben nie wieder. Sich vielleicht Situationen zu überlegen, wo ich das, was ich jetzt lerne, vielleicht doch irgendwie brauchen kann und wo das nützlich sein kann oder wo es mich auch nur trainiert. Manchmal ist es auch ein Training, dass ich weiß, ich kann mir schwierige Sachen trotzdem merken und erklären, auch wenn ich es vielleicht die wieder in der Praxis brauche. Deswegen ist, finde ich, für mich ist das Allerwichtigste, und da habe ich im Studium schon immer meinen Philosophieprofessor mit genervt. Ich habe immer gefragt, und wo kann ich das anwenden? Wo kann ich das praktisch nutzen? Also für mich ist auch wirklich, dass man einfach auch weiß, wo bestimmte Lerninhalte auch ihre Anwendung finden. Also, dass ich weiß, okay, ne, das ist zwar jetzt kompliziert, vielleicht brauche ich es nicht morgen, vielleicht brauche ich es nicht übermorgen, aber das braucht man da und dafür. Und Leute, aufschieben bringt wirklich nichts. Also deswegen fangt frühzeitig an, macht es euch in kleinen Portionen, macht immer dazwischen Pausen, aber bleibt so dran. Und ich glaube, dieses stetig dranbleiben, immer mal wieder wiederholen, es Leuten erzählen, das irgendwie praktisch anwenden, aufmalen und ähnliches. Das kann euch unglaublich helfen, dass ihr vielleicht wirklich in die nächste Prüfung sicherer reingeht.
Also es gibt da echt viele Methoden und auch das kann jetzt richtig wie ein Haufen von Sachen wirken, aber genau, geht da auch gelassen ran. Also vielleicht wollt ihr euch das nochmal anhören, vielleicht wollt ihr nochmal zurückspulen, vielleicht gab es eine Sache, die ihr gehört habt, wo ihr direkt dachtet, oh ja, das probiere ich mal aus, dann macht das. Und auch geht daran jetzt nicht mit so einer To-Do-Listen-Energie ran, sondern guckt mal echt, okay, ich möchte einfach, dass mir Lernen leichter fällt. Ich möchte auch einfach, dass mir Prüfungssituationen leichter fallen. Es geht ja wirklich darum, dass es mir besser geht, nicht darum, dass es mir schlechter geht. Und deshalb wollen wir nochmal nochmal so ein bisschen so zusammenfassen. Was hilft uns denn jetzt langfristig? Also wie können wir jetzt mit diesem Thema Prüfungsangst so ganz allgemein langfristig gut umgehen?
Also ich denke mir mal, dass ihr das schon rechtzeitig erkennt. Wenn ihr schon wisst, oh Gott, ne, ich bekomme Angst vor der Prüfung, dass ihr das nicht vor euch hinschiebt und versucht wegzudrängen, sondern zu erkennen, hey, ich habe da jetzt Angst und ich muss das ernst nehmen und ich muss da jetzt was für tun. Einfach versuchen vielleicht in einem ersten Schritt, schaffe ich das, indem ich mir so eine Struktur gebe, dass ich mir zum Beispiel so einen Lernplan mache, wo ich sage, okay, wann will ich bis wann was gelernt haben, aber auch vielleicht selber zu reflektieren, was macht mir konkret Stress und wo kann ich vielleicht verhindern, dass es noch größer wird? Was für Strategien habe ich, um diesen Stress zu vermindern? Also ich denke mir, manchmal ist es zu utopisch zu glauben, dass ich total entspannt und ungestresst und ohne Sorgen in eine Prüfung gehe. Also ich glaube, wirklich fast alle Menschen haben Angst vor Prüfungen und niemand macht das super, super, super gerne. Und das zu akzeptieren, und es geht darum, was zu finden, wo ihr merkt, damit schaffe ich das. Und wenn ihr merkt, ey, ich schaff's aus eigener Kraft nicht, dann holt euch Hilfe. Also es gibt wirklich Lerncoaches, ihr könnt in die Beratung gehen. In den Schulen gibt es Schulsozialarbeit, an den Universitäten gibt es das. Die Handwerkskammer und die IHK bieten das für Azubis an. Und auch ganz wichtig, tauscht euch mit anderen aus. Also ihr seid damit nicht alleine. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, jetzt wie in deinem Fall, mehrere Leute trifft, hey, dann tut euch zusammen, stützt euch gegenseitig, tauscht euch aus, stärkt euch gegenseitig. Das habe ich auch mitgenommen damals von der Sabrina. Die hat wirklich so eine ganz intensive Lerngruppe gehabt. Und die haben sich auch gegenseitig gestützt, wenn es dem einen oder anderen mal an einem Tag schlecht ging. Man ist mit dem auch nicht alleine. Holt euch Freunde, redet mit Menschen darüber. Tut das nicht so in euch reinfressen, weil dann wird es größer, es macht euch mehr Druck und tut euch nicht gut. Das ist eigentlich auch das, was ich euch heute ins Hirn tackern möchte. Prüfungsstress ist eigentlich was ganz Normales und es geht wirklich darum, Strategien für euch zu finden, die euch gut tun. Bin überzeugt, wenn man für sich die richtige Strategie findet, dann kann man auch mit sehr, sehr, sehr schwierigen Prüfungen, dass man da durchkommt und dass der Anspruch auch manchmal reicht, ja, Hauptsache ich bin durch.
Ja, tatsächlich ist genau das so ein bisschen, was ich auch noch mitgeben wollte, zu gucken, okay, ne, ist diese Prüfung gerade das Wichtigste? In den meisten Fällen ist die Prüfung erst der Anfang. Ne? Ich bekomme die Prüfung, damit ich dann irgendwas machen kann. Das heißt, natürlich möchte ich nicht durchsemmeln, aber vielleicht reicht es eben, dass ich bestehe, weil perfekt werden kann ich später immer noch. Danach geht es erst richtig los mit dem Arbeitsleben, mit dem Autofahren, mit was weiß ich, und sich selber da auch mal zwischendrin so ein bisschen auf die Schulter zu klopfen, hey, ich habe das auch gut gemacht. Und natürlich sind wir alle sehr stolz auf euch, wenn ihr tolle Prüfungsergebnisse habt, aber im Endeffekt, wen müsst ihr von irgendwas überzeugen? Seid mit euch selber zufrieden mit euren Leistungen, schaut, dass ihr Lust habt auf das, was ihr tut. Ich glaube, das ist mir wichtig mitzugeben.
Das erinnert mich jetzt nur gerade an meine, ich musste das Latinum nachholen. Das war echt das Schlimmste, was ich wirklich jemals lernen musste. Und ich habe da wirklich keine hohen Ansprüche gehabt. Ich wusste nur, ich brauche das, damit ich überhaupt mein Studium weitermachen kann. Und als ich da aus dieser Prüfung rauskam, also ich habe wirklich mit Ach und Krach mit dem Vierer das geschafft, aber ich war so, es ist vorbei. Und dann hat es wirklich mein Hirn da wut gemacht und alles, was ich gelernt habe, war weg. Aber ich war so happy, dass ich es geschafft habe und wusste, ich kann selbst so etwas Schwieriges und wo ich so einen Widerwillen hatte, ich habe es geschafft. Das ist dann auch wirklich etwas, wo ich heute noch drauf stolz bin, in dieser Geschwindigkeit ein Latinum geschafft zu haben. Es geht, auch wenn es wirklich nicht eine schöne Zeit war, aber es geht.
Ja, und Perdita könnt ihr euch echt ein Beispiel nehmen, die hat schon einiges geschafft und die ist auch noch da und die schafft sogar immer noch mehr. Also wenn ihr euch mal denkt so, oh, wie kann ich das schaffen? Doch. Doch. Und wie gesagt, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ich schaffe das nicht mehr, dann seid auch ehrlich zu euch und guckt, dass ihr euch Hilfe holt. Es ist keine Schande, einfach mal zu sagen, ich komme damit nicht klar, weil dafür gibt es Leute. Es gibt so viele Leute, die das studieren, für euch da zu sein, wenn es euch nicht gut geht damit, wenn ihr das zu viel findet. Challenge, Challenge, Challenge,
Challenge. Und fangt vielleicht einfach, und jetzt sind wir bei unseren Challenges, mal ganz einfach an. Versucht jetzt mal eines der Strategien, die wir euch erzählt haben, die ihr bisher noch nicht gemacht habt, auszuprobieren. Guckt, ob das vielleicht was für euch ist. Also in den Shownotes werden wir euch unsere Tipps nochmal kompakt einfach auch nochmal zusammenfassen.
Challenge von mir wäre auch noch Peer-to-Peer-Mentor. Also wenn ihr jetzt Personen habt bei euch im Studium, in der Ausbildungsklasse, in der Schulklasse, wo ihr das Gefühl habt, oh, die verstehen das ganz gut, fragt die doch mal, ob die euch das nochmal erklären wollen. Oder tut euch mal zusammen, um es euch gegenseitig zu erklären. Oder vielleicht eine Person aus einem Jahrgang über euch. Das kann echt toll sein, von Menschen was erklärt zu bekommen, die halt auch die gleiche Situation gerade mitmachen.
Und entweder schließt ihr euch einer Lerngruppe an oder macht vielleicht selber eine auf. Also, dass ihr in der Klasse einfach mal rumfragt oder auch im Studium oder in was immer ihr auch lernen müsst, wo ihr eine Prüfung habt, Führerscheinprüfung oder sowas, dass man sich vielleicht wirklich auch nochmal privat trifft und sich austauscht, auch dem anderen dann vielleicht etwas erklärt und erklärt bekommt. Ich glaube, so in der Gruppe lernen kann wirklich auch eine ganz, ganz tolle Strategie sein und auch eine schöne Erfahrung. Aus so Lerngruppen können auch wirklich Freundschaften entstehen. Ja, und zu dem Thema haben wir uns auf die Suche gemacht, wo es eine kompetente Ansprechpartnerin findet. Und was mich bei der Suche überrascht hat, ist, dass auch viele Psychologinnen, die sich mit Ängsten beschäftigen, gesagt haben, nee, also für Prüfungsangst, da bin ich nicht kompetent genug, darüber was zu sagen. Ja, und dann habe ich aber von jemandem einen Tipp bekommen, nämlich, dass Daniela Holler-Hartmann in Passau da wirklich eine kompetente Ansprechpartnerin ist. Denn sie ist in der Stadt und im Landkreis Passau als Lerntherapeutin, Lerncoach und Lerntrainerin sowie als Jugendcoach und Stressmanagetrainerin tätig. In ihrer langjährigen Arbeit mit Menschen jeden Alters begleitet sie Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit viel Herz und Fachkompetenz. Ihr Leitspruch: Als Brückenbauerin und Funkenentfacherin begebe ich mich gemeinsam mit meinen Klienten und Klientinnen auf eine Schatzsuche mit dem Ziel, individuelle Potenziale sichtbar zu machen und damit diese genutzt werden können. Liebe Daniela, es freut mich, dass du bei uns dabei bist.
Vielen Dank.
Okay, meine erste Frage: Gab es in der Schule ein Fach, vor dem du wirklich Angst hast und auch wirklich vor den Prüfungen in diesem Fach Angst hattest?
Ganz genau. Also mich hat tatsächlich meine Biografie zu meinem Beruf letztendlich gebracht oder auf meinen Beruf gebracht. Ich meine, ich habe Grundschullehramt studiert und bin eben seit 2 Jahrzehnten ja jetzt schon freiberuflich auch tätig. Aber der Funke, als es damals losging, war tatsächlich in der Grundschule meine Prüfungsangst vor Mathe. Und ich habe tatsächlich dann einfach einmal 2 Blackouts gehabt und ja, das war irgendwie so ein Wachrüttler. Ich habe zwar, das ist dann wieder verloren gegangen, aber irgendwann kam ich dann wieder gerade mit dem Lehramtsstudium drauf, okay, eigentlich ist das mein Weg. Ich möchte mich eben mit diesen Themen beschäftigen, mit Prüfungsangst, mit Lernstrategien und da wirklich intensiv auch mit einzelnen Menschen dran arbeiten.
Ja, schön. Jetzt bist du schon ein bisschen auf unsere nächste Frage eingegangen. Aber vielleicht magst du da noch weiteres zu sagen. Also wieso du dich darin engagierst, was dich auch motiviert hat, da auch weiterzumachen. Du machst es jetzt ja schon eine ganze Weile. Also was bringt dich zu diesem Engagement, auch zu dem Thema Prüfungsangst?
Ja, also als Lerncoach oder beim Thema Lernen gibt es ja viele Aspekte, viele Bausteine, viele Ebenen jetzt auch des Lernens. Da ist natürlich jetzt Prüfungsangst nur ein Baustein. Aber eben ein sehr wichtiger, weil ich halt einfach auch erleben darf, wie vielschichtig und vielseitig dieses Thema auch ist und dass es halt einfach ein individuelles Thema ist und nichts, wo es pauschal Antworten gibt, sondern wirklich einfach immer auf die einzelne Person zugeschnitten.
Mhm. Was ist denn aktuell in deiner Arbeit oder auch bezüglich diesen Themas etwas, was dich inspiriert oder auch ärgert? Also was ist da ganz aktuell bei dir?
Gut, also zum einen natürlich, wie gesagt, Prüfungsangst. Ich arbeite da mit ganz kleinen Kindern, wirklich auch schon im Grundschulalter bis hoch einfach auch mit Erwachsenen, die jetzt vor dem Staatsexamen stehen oder eben langjährig schon berufstätig sind und dann nochmal eine Weiterbildung berufsbegleitend machen. Und da erlebe ich halt einfach, dass diese Lernenden einfach so ganz unterschiedlich an Prüfungen rangehen und bei manchen einfach dann schon hilft, wenn man sagt, okay, wir arbeiten an dem Thema, wie lerne oder wie bereite ich mich am besten jetzt auf das vor, sodass ich mich gut vorbereitet fühle. Das nimmt dann einfach oft schon ganz, ganz viel auch ab. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch viele, die gut vorbereitet sind und das Thema Prüfungsängstlichkeit trotzdem noch im Raum steht. Und da ist es natürlich dann immer einfach eine ganze schöne Arbeit, diese Menschen auch begleiten zu dürfen, so ganz individuell einfach gemeinsam Wege zu suchen, wie man das Ganze anpackt. Und zum anderen finde ich einfach jetzt gerade beim Thema Prüfungsangst so spannend, dass es ja immer einfach jetzt ähnlich aber beim Stressmanagement einfach eine Verengung des Fokuses ist. Also letztendlich geht es ja darum, dass plötzlich nur noch diese Prüfung eigentlich existiert und das Leben außenrum eigentlich irgendwie verloren geht. Und da arbeite ich jetzt gerade eben, was jetzt Prüfungsangst angeht, aber eben auch Stressmanagement immer drauf, dass man einfach sagen, okay, wie schaffe ich es denn wieder in die Adlerperspektive zu kommen? Also wirklich wieder Herr meines Denkens und Herr meines Handelns zu werden. Und das ist eben mehr oder weniger schon so ein Hauptpunkt jetzt auch gerade in der Arbeit mit Erwachsenen.
Ja, spannend, danke dafür. Nochmal so zu dir, also was trägst du zur Lösung bei? Du hast ja gesagt, was dich dabei inspiriert. Was ist so, was hast du das Gefühl, gibst du da auch wirklich als Daniela mit den Menschen?
Also ich erlebe immer wieder, egal ob ich jetzt bei Elternabenden bin, in Kindergärten, in Schulen oder eben auch in Workshops in Schulen beziehungsweise auch mit einzelnen Personen, bekomme ich schon immer wieder auch das Feedback, dass es gut ist, dass ich das Thema selbst aus meiner eigenen Erfahrung kenne. Und da hilft es mir jetzt zum einen natürlich in der Elternberatung, dass ich selber Kinder habe, wo ich das einfach tagtäglich auch spüren darf, was macht Schule, was macht Lernen, was macht Prüfungsangst, aber eben auch das selber damals als Kind so am eigenen Leib spüren durfte. Und ich glaube, das hilft schon immer, wenn man mehr oder weniger professionell was bearbeitet, aber eben auch selber das am eigenen Leib gespürt hat.
Ja, und so zum Abschluss, was würdest du gerne den Menschen da draußen, die vielleicht gerade mit dem Lernen und mit Prüfungen ihre Schwierigkeiten haben, was würdest du ihnen denn vielleicht gerne so ein bisschen ins Hirn tackern, so als Tipps?
Also zum einen das, was ich vorher schon angesprochen habe, wieder so diese Adlerperspektive einzunehmen. Es ist einfach durch verschiedenste Übungen einfach, das ist auch wieder ganz individuell, wie man das einfach schafft, ob man dafür Bewegung braucht oder eben Entspannung braucht oder gewisse Affirmationen auch braucht, dass man es wieder schafft, in die Adlerperspektive zu kommen. Einfach wirklich den Fokus nicht so verengt haben, wie es so oft ist, kurz vor der Prüfung, sondern wieder den weiten Blick zu bekommen, mal zu schauen, okay, wie wird denn diese Situation, wie werde ich die beurteilen, wenn ich jetzt 5 Jahre in der Zukunft bin und drauf zurückblicke? Oder eben, es gibt nicht nur diese Prüfung, was macht mich denn sonst noch aus? Also, dass man immer einfach wieder schafft, sich zu weiten. Das ist zum einen natürlich ein Denkaspekt, aber es bringt auch natürlich, ich arbeite ja auch als Theaterpädagogin sehr körperorientiert, dass man einfach auch hier das wieder in den Körper reinbringt und in die Bewegung wieder reinbringt. Dieses Enge einfach aufzulösen und wieder weit zu werden.
Super. Du hast das Wort Affirmationen benutzt. Das ist wahrscheinlich ein Wort, was viele gar nicht kennen. Vielleicht kannst du kurz erklären, was du damit meinst.
Ja, also ich arbeite ja im Coaching ganz, ganz viel auch mit Beliefs, also mit Glaubenssätzen, die einfach, ja, wir alle wohl auch mit uns rumtragen. Also zum Beispiel eben, ich kann nicht gut leisten oder ich bin nicht erfolgreich oder ich bin tollpatschig. Alle diese Glaubenssätze, die vielleicht einfach so in uns rumschwirren, mit denen wird gearbeitet, da wird einfach mal analysiert, dann stimmen die denn tatsächlich? Und dann kann man einfach auch diese langsam verändern, wenn sie mir nicht gut tun. Und da werden eben oft Affirmationen, also gewisse Sprüche, gewisse positive Glaubenssätze dann installiert, die mir eben helfen, hier einfach wieder positiver ins Leben zu blicken und positiver durchs Leben zu gehen.
Na, das finde ich ja jetzt einen wunderbaren Schlusssatz, weil genau das ist ja unser Ziel, ne? Dass ihr vielleicht einfach durch unseren Podcast ein paar Tipps kriegst. Und danke, Daniela, auch für deine Tipps, weil Lernen lässt sich lernen und Prüfungen lassen sich bestehen. Und darum geht es ja eigentlich. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Dankeschön. Ja, also da haben wir euch jetzt ein bisschen was auf den Weg gegeben zum Ausprobieren. Auch da bitte ohne Druck, probiert es mal aus und Lasst uns gerne wissen, ob da irgendwas für euch mit dabei war. Wie immer sind wir erreichbar per E-Mail. wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Und falls ihr noch mehr Infos über uns erfahren wollt, eure anderen Lieblingsfolgen nochmal anhören wollt, wie auch immer, wir haben auch eine Webseite www.futter-fürs-hirn.de, fürs mit UE. Und natürlich haben wir auch Instagram, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Ja, oder vielleicht habt ihr auch noch eine Strategie, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Über die wären wir natürlich auch sehr dankbar.
Ja, voll. Es war wie immer sehr schön und uns bleibt nichts mehr zu sagen als tschüss.
Und bleibt wach.